schon am ersten Abend gekommen sind. Manche lassen erst mal so ein paar Abende verstreichen, weil sie so einen Sicherheitsabstand brauchen. Aber sie waren ganz mutig und sind schon am ersten Abend gekommen zur Evangelisation. Darüber freue ich mich. Ich darf Ihnen sagen, dass meine Frau und ich schon viele, viele Monate jede Woche für diese Veranstaltung gebetet haben. Und ich bin sicher, nicht nur meine Frau und ich, auch viele hier in Detmold und Umgebung haben gebetet für diese Abende. Und es ist uns eine Freude und ein Vorrecht, dass Sie jetzt gekommen sind, dass wir am Leben sind und dass wir in aller Freiheit eine solche Veranstaltung durchführen können. Ich freue mich über jeden, der gekommen ist, über die vielen jungen Leute, die hier hinter mir sitzen oder wo immer sie sind, auf den Emporen, aber auch die Älteren. Wenn jemand zum ersten Mal bei so einer Veranstaltung ist, Gäste, die mitgebracht wurden, eingeladen wurden, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Ich bin sicher, dass ich heute Abend keinen einzigen ungeliebten Zuhörer vor mir habe. Keinen einzigen. Weil es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Ja, ich bin gekommen aus der Nähe von Fulda. Dort wohne ich seit einigen Jahren mit meiner Familie. Ich bin verheiratet mit einer Österreicherin. Ich weiß nicht, ob Sie die Mentalität der Österreicher kennen. Ist hier ein Österreicher unter uns? Nicht? Gut, dann kann ich das mal verraten, wie das so um die Österreicher steht. Also, das ist schon ein besonderes Völkchen. Man sagt über die so: Wenn ein Österreicher Ja sagt, dann meint er in Wirklichkeit vielleicht. Und wenn er vielleicht sagt, dann meint er in Wirklichkeit Nein. Und wenn er Nein sagt, dann ist es gar kein Österreicher. Und das war mein Glück. Meine Frau konnte nicht Nein sagen, als ich sie gefragt habe vor 16 Jahren, ob sie das Leben mit mir verbringen will. Und so sind wir jetzt schon über 16 Jahre verheiratet. Wir haben 2 Kinder. Ich weiß, für russlanddeutsche Verhältnisse ist das vielleicht wenig. Wir hätten auch gerne mehr gehabt, aber meine Frau konnte nicht mehr Kinder zur Welt bringen. Und ein Kind ist uns gestorben, gleich das erste. Aber 2 haben wir. Einen Sohn mit 14 Jahren und eine Tochter mit 11 Jahren. Die hat mich heute sehr, sehr schwer ziehen lassen. Sie ist nämlich ein bisschen krank. Und wenn dann der Papa auch noch verreist für eine Woche, ist für ein 11-jähriges Mädchen nicht so leicht. Aber sie hat versprochen, dass sie jeden Tag beten wird für mich. Und ich werde auch jeden Tag zu Hause anrufen, ganz gewiss. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen erzählt von meiner Familie. Aber ich möchte ganz bewusst heute Abend auch ein bisschen Sie teilhaben lassen an meinem Leben. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Bis vor einiger Zeit war ich noch stolz auf den Jahrgang 1957. Aber seitdem ich weiß, dass Osama Bin Laden auch denselben Jahrgang hat, bin ich nicht mehr stolz auf diesen Jahrgang. Ja? Nun, dafür können wir alle nichts. Aber ich bin in der Nähe von Kassel geboren und aufgewachsen, also in Nordhessen, gar nicht so weit weg von hier. Und ich hatte das Vorrecht, ein gläubiges Elternhaus zu haben. Und ich bin sicher, viele der Kinder und Jugendlichen, die hier sind, vielleicht auch der Älteren, hatten dasselbe Vorrecht, ein gläubiges Elternhaus zu haben. Ich glaube, das kann man gar nicht mit Gold aufwiegen. So schön ist das, so kostbar, gläubige Eltern zu haben. Aber ich muss etwas ehrlich sagen, ich habe mich nicht immer darüber gefreut, gläubige Eltern zu haben. Es gab sogar eine Zeit lang, da habe ich mich geschämt dafür, gläubige Eltern zu haben. Als ich so mit 14, 15, 16 Jahren merkte, dass meine Freunde gar nicht so begeistert darüber waren und dass sie immer die Nase rümpften, wenn bei uns zu Hause gebetet wurde. Und da fing ich auch an, mich zu schämen, dass meine Eltern immer beteten am Tisch und dass sie immer in die Bibelstunde gingen oder in den Gottesdienst und die Bibel unter dem Arm hatten, wenn sie durch unser Dorf gingen. Und dann war ich gar nicht gerne ihr Sohn. Dann hätte ich mich am liebsten ganz woanders hingestellt. Und in dieser Zeit war leider der Einfluss meiner Freunde auf mich so stark, dass ich immer mehr auch den Weg einschlug, den sie gingen. Wir haben Karten gespielt, um zuerst nur um kleine Beträge, aber später um immer größere Beträge, um Geld. Wir haben an diesen Spielautomaten gespielt. Dann kam der Alkohol dazu. Dann kamen all die Sachen, die so ganz schnell kommen, wenn man nicht ernst macht mit Jesus, wenn man nicht ganz auf seiner Seite steht, wenn man so anfängt, so zwischen den Stühlen zu sitzen, so am Sonntag und am Mittwochabend fromm und den Rest der Woche in der Schule und mit den Freunden ein ganz anderes Leben. Und das war eine sehr unglückliche Zeit. Ich war so zerrissen. Ich war Bürger zweier Welten. Ich war ein Teil fromm und ein Teil ganz in der Welt und in der Sünde. Lange habe ich das nicht ausgehalten. Und dann wusste ich, so kann man nicht gehen. Und dann bin ich auf die andere Seite getreten, aber ganz, mit aller Entschiedenheit, und habe viele Jahre ohne Gott gelebt. Ich habe nicht gebetet, ich habe nicht Bibel gelesen, ich wusste am Ende nicht mehr, wo steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und meine Eltern haben sehr gelitten. Ich war das jüngste von 5 Kindern und um den Jüngsten bangen die Eltern oft ganz besonders. Und meine Mutter hat oft geweint die ganze Nacht durch, wenn ich nicht da war oder wenn mich meine Freunde betrunken vor die Tür geworfen haben, geklingelt haben und dann weggerannt sind und meine Eltern kamen und fanden mich so vor. Das war eine sehr, sehr dunkle Zeit, über die ich nicht gerne spreche, an die ich nicht mehr gerne denke. Aber die Gebete meiner Eltern und meiner anderen gläubigen Verwandten haben mich auch in dieser Zeit begleitet und der Tag kam, den ich nicht erwartet hätte, aber es war die Silvesternacht 1979 auf 80. Ich war damals bei der Bundeswehr verpflichtet, zuerst auf 4 Jahre, auf 8 Jahre, auf 12 Jahre. Ich war schon dabei, Berufssoldat zu werden bei der deutschen Luftwaffe und ich war hier in Nordrhein-Westfalen stationiert auf einem Fliegerhorst in der Nähe von Köln. Und dort haben sich meine Wehrpflichtigen in der Nacht, wo wir Bereitschaftsdienst hatten, fürchterlich betrunken. Dort war absolutes Alkoholverbot, wir hatten amerikanische Atombomben zu bewachen und es durfte kein Tropfen Alkohol getrunken werden, aber die haben sich darum nicht geschert, die hatten sich da vorgesorgt und hatten Whisky und andere Spirituosen in ihren Schränken und dann haben sie sich völlig betrunken. Und in dieser Nacht, kurz vor dem Jahreswechsel, da sah ich diese jungen Männer, als ich den Flur entlang schaute in dieser Kaserne, 19 Jahre, 20, 21 Jahre alt, völlig betrunken, als es in dieses neue Jahr ging, ja sogar in ein neues Jahrzehnt, wo ein bisschen Besinnung angebracht gewesen wäre, Nachdenken über sein Leben. Aber sie waren haltlos, genauso haltlos wie ich, ziellos, sinnlos, weglos. Sie waren einfach verloren und in ihrer Verlorenheit haben sie sich sinnlos betrunken. Und als ich dieses Bild sah, da war das wie ein Spiegel für mein bis dahin gelebtes Leben. Und in dieser Nacht, in diesem Augenblick, erkannte ich, so möchte ich nicht weiterleben. Wenn ich nicht beim Würfeln verloren gehabt hätte, wäre ich auch mit meinen Freunden und mit meiner Freundin, die ich damals hatte, zusammen gewesen in der Nacht und werden getrunken bis zum Morgengrauen und gesündigt und gottlos gelebt. Aber das war die Stunde, die meine Eltern herbeigebetet hatten. In diesem Augenblick drehte ich um in der Schwelle, wo ich stand, ging in mein Dienstzimmer, löschte das Licht, ging auf die Knie und habe gebetet, Herr Jesus, ich möchte keinen Tag mehr so weiterleben wie bisher. Ich möchte von jetzt ab dir gehören. Ich möchte dir ganz gehören und ich will dir auch folgen. Ich will dir dienen. Du sollst mein Herr sein. Als ich aufstand von den Knien und später auf meinem Bett lag, ich kann es nur so sagen, wie es war, da war ein Friede in meinem Herzen, dass ich hätte zerbersten können vor Freude. Es hatte sich äußerlich noch nichts geändert, aber da innen drin, da hatte sich gewaltig etwas geändert. Ich wusste, jetzt hat ein neues Leben begonnen. Später, als ich nach Hause kam, hat mir meine Mutter erzählt, dass sie nicht nur dafür gebetet hatte, dass ich mich bekehre, sondern dass ich einmal das Wort Gottes verkündigen sollte. Sie, den Jüngsten, meine Eltern hatten mich als den Jüngsten geweiht, dem Herrn geweiht, zur Verkündigung seines Wortes. Und sie haben daran festgehalten, auch in der Zeit, als ich so weit weg war. Und Gott hat Gebet erhört und seit 22 Jahren und 9 Monaten darf ich Jesus Christus gehören, ihm dienen und auch sein Evangelium verkündigen, schon mehr als 20 Jahren, auch in solchen Veranstaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie in einer so großen Veranstaltung gesprochen wie hier jetzt in diesen Tagen, aber auch oft in kleinen und in mittleren Veranstaltungen das Wort Gottes verkündigt, in Zelten, in Sälen, auf Friedhöfen, in Kirchen, auf freien Plätzen, auf Marktplätzen, wo ich Gelegenheit hatte, in Gefängnissen, durfte ich von dem erzählen, der mein Leben neu gemacht hat. Und wenn hier heute Abend Eltern sitzen, die noch bangen um ihre verlorenen Söhne und Töchter, die noch bangen um ihre verlorenen Enkel und vielleicht sogar Ehepartner, dann möchte ich Ihnen mit diesem Zeugnis Mut machen, nicht aufzugeben im Gebet und weiter zu beten, bis die Stunde kommt. Und wenn Sie es selber nicht mehr erleben werden, bis die Stunde kommt, wo Gott die Gebete in Erfüllung gehen lässt. Ich bin ein lebender Beweis dafür, dass Gott Gebete erhört hat. Und so freue ich mich auf diese Tage mit Ihnen, freue mich auf diesen ersten Abend und auch die folgenden, wenn Gott Gnade gibt. Und wir werden dann auch noch weitere Berichte hören von anderen Menschen, wie Christus in ihr Leben gekommen ist, wie sie zum Frieden mit Gott gefunden haben. Nun darf ich, wie es angekündigt wurde, noch auf zwei Bücher hinweisen. Keine Sorge, das soll nicht im Vordergrund stehen, aber Sie haben schon gehört, da hinten ist ein großer Büchertisch aufgebaut und ich bin sehr dankbar dafür, denn auch wenn wir eine Woche lang Vorträge haben, kann ich nicht über alles sprechen. Wir haben zum Beispiel das Thema Leid. Wie kann Gott das zulassen? Kriege, Krebs, Katastrophen haben wir in dieser Woche nicht untergebracht. Ich werde nicht gezielt darüber sprechen können. Aber es gibt gute Bücher zu diesem Thema und zu anderen, die Sie da hinten finden. Heute Abend möchte ich Ihnen das Buch der Bücher lieb machen, die Bibel, das Wort Gottes. Viele von Ihnen haben eine Bibel zu Hause, vielleicht sogar mehrere. Aber sollte hier jemand sein, der noch keine Bibel hat, gehen Sie nicht ohne Bibel nach Hause. Schauen Sie, dort hinten sind verschiedene Bibelübersetzungen, auch gut verständlich in gutem Deutsch. Schauen Sie sich um, nehmen Sie sich eine gute Bibel mit und lesen Sie das Wort Gottes. Das ist das Wichtigste, was Sie von hier mitnehmen können, Gottes Wort. Ja, herzlichen Dank für die wunderschönen Lieder, die wir hören dürfen. Das ist auch wichtig, dass das Evangelium gesungen wird im Lied. Heute wollen wir diese Vortragsreihe beginnen mit dem Thema Vom Christentum enttäuscht, von Christus überrascht. Und ich möchte dazu aus dem Johannesevangelium lesen, Kapitel 14, die Verse 1 bis 6. Johannesevangelium, Kapitel 14, 1 bis 6. Das Besondere daran ist, hier schreibt ein Augenzeuge des Lebens und Leidens und Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi, Johannes. Einer der Menschen, die Jesus Christus hier auf der Erde am besten kannten. Er schreibt Johannes 14, 1 bis 6. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich werde in etwa 20 Minuten wieder auf diesen Abschnitt zurückkommen. Vor einiger Zeit traf ich einen Mann, der sagte zu mir: Wissen Sie, 7 Jahre bin ich jetzt schon schwer krank, aber unsere Pfarrerin hat mich noch kein einziges Mal besucht. Seine Enttäuschung war mit Händen zu greifen. Es war nun gerade eine Pfarrerin, es hätte genauso ein Pfarrer oder Priester oder Pastor oder Seelsorger sein können. Ich muss es so sagen, wie es war. Er sagte: Unsere Pfarrerin hat mich noch kein einziges Mal besucht. Vor Jahren nahm ich an einem Einsatz in Süddeutschland teil, in der Nähe von Baden-Baden. Wir wollten auch die Menschen einladen zu einer solchen Veranstaltung wie hier heute Abend. Und ein Mann saß vor seinem Häusle, wie man dort in Süddeutschland sagt. Und als er so merkte, ich wollte ihn zu einer christlichen Veranstaltung einladen, da sagte er den berühmten Satz, den ich damals zum ersten Mal in meinem Leben hörte. Er sagte, ach, wissen Sie, Gott ja, aber sein Bodenpersonal. Damit meinte er wohl wieder die Pfarrer und Priester und Prediger und Pastoren oder sonstige Christen, die ihm irgendwann einmal auf die Füße getreten waren. Gott ja, aber sein Bodenpersonal. Auch einer, der vom Christentum enttäuscht war. Im August letzten Jahres erhielten meine Frau und ich einen Brief, da schrieb jemand, den wir gut kennen, zu viele sogenannte Christen haben mich verletzt. Gottes Bodenpersonal hat sich zum Teil schäbiger benommen als so manche Nicht-Christen. Die Ausrede, Christen sind auch nur Menschen, kann ich so nicht länger hinnehmen. Das Bibellesen habe ich auch aufgegeben. Traurig, aber offensichtlich wieder jemand, der vom Christentum enttäuscht war. Nun, diese Reihe ließe sich jetzt beliebig fortsetzen. Vielleicht könnten auch einige von Ihnen aufstehen und Ihre persönliche Enttäuschungsgeschichte erzählen. Wenn man heute mal so mit offenen Augen in die Christenheit hineinschaut, dann könnte es einem schon hier und da die Schamröte ins Gesicht steigen lassen. Es gibt scheinbar auch unter Christen nichts mehr, was es nicht gibt. Da ist irgend so ein ganz frommer Typ und plötzlich stellt sich heraus, dass er etwas mit seiner Sekretärin angefangen hat. Und da ist irgend so ein Leiter eines Missionswerkes und er sitzt auf einmal hinter schwedischen Gardinen und atmet gesiebte Luft. Er ist im Gefängnis, weil er mit den anvertrauten Geldern nicht korrekt umgegangen ist. So etwas liest man leider hin und wieder in der Zeitung. Das darf es überhaupt nicht geben, aber scheinbar gibt es das doch. Oder da ist so ein ganz frommes Haus in Detmold und Umgebung. Sonntags sitzen immer alle in der Kirche, irgendwo in der Gemeinde, und die Woche über wird gestritten von morgens bis abends, dass es die Nachbarn durch alle Wände hören können. Und da sagen sich die Leute, die Christen, aber das ganze Christentum, die haben mich enttäuscht. Und wenn ich dann noch an die Kreuzzüge denke im Mittelalter und an die Inquisition, an die Hexenverbrennung, die es da gegeben hat, oder an die Glaubenskriege der Gegenwart, in Nordirland oder im Libanon, wenn sich Menschen gegenseitig im Namen Gottes die Schädel einschlagen, nein, dann bin ich bedient. Ich habe die Nase voll vom Glauben. Fazit, viele Zeitgenossen sind wirklich enttäuscht vom Christentum. So, was entgegnen wir nun? Müssen wir angesichts solch großen Versagens des Christentums nicht kleinlaut verstummen? Haben wir überhaupt das Recht, noch eine solche Veranstaltung durchzuführen, wo wir hier in diesen Tagen öffentlich zum Glauben an Jesus Christus einladen wollen? Nun, wir haben das Recht und wir werden auch zu diesen Dingen von der Bibel her etwas Wichtiges sagen können. Das Erste, auf das ich Sie heute Abend hinweisen möchte, ist Folgendes. Nirgendwo steht geschrieben, dass wir an Menschen glauben sollen. Wo steht das bitte schön geschrieben? Weder an Pfarrer, noch an Priester, noch an Missionare oder Evangelisten, Diakone oder irgendwelche anderen Christen, weder an christliche Gruppen, Institutionen, Kirchen, Freikirchen, Gemeinden. Nirgendwo steht geschrieben, dass wir an Menschen glauben sollen. Wer an Menschen glaubt und sich an Menschen hängt, der muss früher oder später scheitern. In meiner Bibel steht vielmehr geschrieben, Jeremia 17, Vers 5, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Aber in meiner Bibel steht auch geschrieben, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Menschen müssen enttäuschen. Früher oder später, sogar die Besten, die edelsten. Irgendwann werden sie uns enttäuschen. Wenn ich jetzt zurückschaue, die 22, fast 23 Jahre, in denen ich bewusst Christ sein darf, wie viele haben mich bereits enttäuscht? Da waren einige drunter, auf die ich viel gesetzt habe, wo ich meine Hand für ins Feuer gelegt hätte, wo ich gesagt hätte, der nicht, der wird es nicht, der wird mich nicht enttäuschen. Und dann ist es doch passiert. Aber ich muss doch auch ehrlicherweise hinzufügen, wie viele mag ich in den letzten 22 Jahren und 9 Monaten enttäuscht haben? Ohne dass ich es wollte, vielleicht ohne dass ich es gemerkt habe. Menschen, die von mir Hilfe erwarteten in einer bestimmten Situation und ich habe sie enttäuscht. Das muss ich doch ehrlicherweise dazufügen. Und darum noch einmal, Menschen müssen uns letztlich enttäuschen. Allein Jesus Christus enttäuscht nie. Er hält, was er verspricht. Er hat sich mit ewiger Treue an sein Wort gebunden. Wenn wir der Heiligen Schrift, der Bibel Vertrauen schenken, dann haben wir Felsengrund unter unseren Füßen und dann werden wir niemals enttäuscht. Jedenfalls nicht im negativen Sinn. Er kann uns schon einmal enttäuschen, im Sinne von einer Täuschung befreien. Was leben wir manchmal in Täuschungen, in Illusionen, in Tagträumereien? Was halten wir uns manchmal für großartige Leute? Was meinen wir manchmal, wer wir sind? Wie denken wir manchmal über Gott? Wie täuschen wir uns über ihn? Was haben wir für falsche Vorstellungen von Gott, von Jesus, vom Christentum? Da will er uns schon enttäuschen, aber nicht in dem Sinne, dass er sein Wort nicht halten würde. Also, nirgendwo steht geschrieben, dass wir an Menschen glauben sollen. Ich muss ein zweites sagen. Ich habe eben die christlichen Milizen angesprochen, die da im Libanon irgendwelche Raketen abschießen auf irgendein Dorf in Israel und dann liest man in der Zeitung so und so viele unschuldige Tote oder die IRA, dann hören wir im Radio, dass in Nordirland protestantische Kampftruppen durch ein katholisches Wohngebiet marschiert sind. Und dann hören wir diese Dinge und lesen sie in der Zeitung und dann setzt sich das bei uns fest. Protestantische Kampftruppen. Was ist denn das, bitteschön? Wer kann mir das denn erklären? Wie kann es denn zu einer solchen Wortzusammenstellung kommen? Protestantische Kampftruppen. Das gibt's doch gar nicht. Das hat doch mit Christentum überhaupt nichts zu tun. Und deswegen muss ich ein zweites sagen. Nicht alle, die sich Christen nennen, sind wirklich Christen. Das müssen wir doch mal ganz nüchtern feststellen. Und nicht alles, was im Raum des sogenannten Christentums geschieht, kann so ohne weiteres den Christen in die Schuhe geschoben werden. Schauen Sie, ich habe einen guten Freund, der heißt Schneider. Hermann Schneider. Ist doch ein guter deutscher Name, ja? Vielleicht heißen auch einige von Ihnen Schneider. Nur, ich würde niemals auf die Idee kommen, meinen Anzug zu dem zu bringen. Der heißt nur Schneider. Der ist es aber nicht. Der ist Chemielaborant von Beruf. Der gibt dann Säure darüber und dann ist er ruiniert. Der heißt Schneider, aber er ist es doch nicht. Und genauso heißen andere Müller und manche heißen Meier oder wie immer, ja, und sie sind es nicht. Das sind ja alles Berufsnamen. Oder manche heißen Zimmermann und sie sind in Wirklichkeit Ingenieur für Elektrotechnik. Man heißt so, aber man ist nicht das, wie es der Name andeutet. Und so ähnlich verhält es sich auch mit dem Christentum. Vieles ist christlich, ist es jedoch nicht. Wilhelm Busch hat gesagt, nach dem Motto, was nicht süß ist, das ist süßlich, was nicht schwarz ist, das ist schwärzlich, was nicht Christ ist, das ist christlich. Wir leben in einem angeblich christlichen Land. Haben wir schon gemerkt, wie christlich dieses Land ist? Da gibt es sogar christliche Parteien. Haben wir schon gemerkt, wie christlich die sind? Was für große schwarze Koffer die manchmal durch die Gegend tragen und was sie da alles mitmachen und so weiter, ja? Haben wir schon gemerkt? Ich bin in einer christlichen Schule gewesen. Christliches Jugenddorfwerk hieß das. Aber da wurde schon Mitte der 70er Jahre mit Drogen gehandelt auf dem Schulhof. Alles christlich in unserem Land. Haben wir schon gemerkt, wie christlich das alles ist, ja? Und da ist nicht viel hinter dieser Fassade. Und da müssen wir das mal ganz nüchtern feststellen, Christ ist eben nicht, wer zu irgendeiner Kirche oder Freikirche gehört oder zu einem christlichen Verein. Christ ist nicht, wer bestimmte Sakramente empfangen hat oder ansonsten sich bemüht hat, ein anständiger Mensch zu sein, sondern die Bibel sagt, Christ ist, wer von Neuem geboren ist. Ihr Lieben, Christ wird man nur durch Christus, auf keine andere Weise. Christ kann man nur durch Jesus Christus werden, indem er in unser Leben hineinkommt. Und wo das nicht geschehen ist, wo Christus noch nicht in unserem Leben ist, da sind wir keine Christen, sondern Namenschristen. Pater Leppich in Österreich hat es noch viel härter gesagt. Er hat gesagt, das sind Kirchenkarteileichen. Das war ich früher auch. Eine Karteileiche. Irgendwo in der Kirche, im Büro, da stand so eine Karteikarte, da stand mein Name drauf. Aber ich war rauskonfirmiert worden aus der Kirche und dann hat mich der Pfarrer nicht mehr gesehen. Eine Kirchenkarteileiche. Und so gibt es viele in unserem Land. Und es ist eine Fassadenfrömmigkeit, die nicht in der Lage ist, ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes und zur Ehre Gottes zu führen. Aber kein Mensch wird doch ernstlich bestreiten wollen, dass es auch echte Christen gibt in unserem Land. Wahre Christen, Menschen, die Christus kennen, die ihn lieben, die ihn in ihr Leben eingeladen haben, die ihn Herr sein lassen in ihrem Leben, solche gibt es auch. Nur wird die Gemeinde Jesu Christi außerhalb vom Himmel gebaut und darum ist hier auf dieser Erde noch Unkraut und Weizen miteinander vermischt. So, was macht nun ein Bauer, wenn er im Frühjahr Weizen gesät hat auf seinen Acker und einige Zeit später kommt er und dann findet er Unkraut zwischen den Weizenpflanzen. Was macht er? Habt ihr schon einmal von einem Bauern gehört, hier in Deutschland oder in der UdSSR, wo ihr vielleicht aufgewachsen seid, viele von euch, habt ihr schon einmal von einem Bauern gehört, der dann mit seinem großen Traktor gekommen ist und hat alles wieder untergepflügt, weil er irgendwo einen Unkrauthalm gefunden hat? Das macht man doch nicht. Man nimmt das Unkraut und reißt es aus. Hoffentlich macht man das so und wirft nicht zentnerweise Unkrautvernichtungsmittel auf den Acker. Ja? Man trennt das Unkraut von dem Weizen. Oder vielleicht ist Ihnen schon mal passiert, Sie standen in der Kasse am Supermarkt, wollten bezahlen und auf einmal sagt die Verkäuferin, nein, nein, das können Sie behalten, das ist falsch, das ist ein falscher 50er. Und man hat es nicht gemerkt, das ist ein Falschgeld, das ist eine falsche Münze in das Portemonnaie hineingeraten oder sogar ein falscher Schein, was noch schlimmer wäre. Und hat dann schon einmal jemand seinen Geldbeutel genommen und durch den ganzen Supermarkt geworfen und gesagt, ach, ist doch alles falsch, ja. Ich verzichte in Zukunft auf Bargeld, ich mache alles bargeldlos. Das macht man doch nicht. Man nimmt das Falsche, man trennt es von dem Wahren und bezahlt mit dem echten Geld. Man macht es überall so im Leben. Man differenziert. Man hält das Wahre und das Falsche, das Richtige und das Scheinbare auseinander und trennt es voneinander. Nur, wenn manche Leute unter den Christen irgendwie einen falschen 50er gefunden haben, wenn sie einen Heuchler kennengelernt haben, dann werfen sie gerne das ganze Christentum über Bord und sagen, ach, die Christen sind alle Heuchler. Nein, die Christen sind nicht alle Heuchler. Ein Mann kam zu einem Seelsorger und sagte, er wolle Christus nicht als seinen Herrn annehmen, denn er sei von einem Mann, der sich Christ nannte, in finanzieller Hinsicht in geschäftlicher Angelegenheit betrogen worden. Ist das wirklich der einzige Grund, fragte der Pastor zurück. Ja, sagte der Mann. Nun gut, meinte der Pastor, ich schlage vor, wir machen das schriftlich. Er zog sein Notizbuch heraus und schrieb auf einen Zettel, ich bin deshalb kein Christ und will kein Christ werden, weil mich ein Mann, der vorgab, Christ zu sein, betrogen. Er nahm den Zettel raus, gab ihm den Mann und sagte, hören Sie, wenn Sie einmal vor dem Thron Gottes stehen, vor dem Richterthron Gottes, und er Sie fragt, warum Sie seinen Sohn abgelehnt haben, können Sie ihm diesen Zettel hier geben. Damit ließ er ihn stehen. Es dauerte nicht lange, Da stand der Mann wieder vor der Tür und sagte, ich bringe den Zettel zurück. Ich habe erkannt, das wird als Entschuldigung vor Gott nicht ausreichen. Und es dauerte nicht lange, bis er sich bekehrt hatte, bis er dieses Hindernis überwunden hatte und war ein Glaubender geworden, ein fröhlicher Christ. Darf ich an der Stelle mal ganz persönlich werden heute Abend? Mein lieber Freund, mein lieber Zuhörer, was hast du eigentlich für einen Zettel, für einen unsichtbaren Zettel vielleicht mitgebracht hierher heute Abend in diese Veranstaltung? Bist du auch von Christen oder solchen, die sich nur Christen nannten, enttäuscht worden? Bist du vielleicht von deinen eigenen Eltern enttäuscht worden? Haben sie dich zu streng erzogen, nach deiner Meinung? Oder zu wenig streng? Beides ist nicht gut. Meinst du, deine Eltern haben viele Fehler gemacht? Meinst du, deine Eltern haben nicht so gelebt, wie sie es hätten sollen? Und deswegen hast du eine Ausrede, warum du jetzt den Weg nicht mit Christus gehen solltest? Mein lieber junger Freund, glaubst du, dass es Eltern gibt, die keine Fehler machen? Das glaubst du aber nur so lange, bis du eines Tages selber Vater oder Mutter bist, dann wirst du es wissen, dass es das nicht gibt, Eltern, die keine Fehler machen. Bleib nicht dabei stehen. War es dein eigener Ehepartner, der dich enttäuscht hat, der in der Gemeinde fromm war, aber zu Hause Sachen von dir verlangt hat, die mit dem Geist Christi nicht in Einklang zu bringen sind? Waren es deine Nachbarn? Waren es Arbeitskollegen? War es der Pastor in der Gemeinde? Waren es die Ältesten? Waren es andere Christen, die dich enttäuscht haben? Ich will das sehr ernst nehmen. Das gibt es wirklich, dass Menschen bitter enttäuscht worden sind von Christen, auch von wirklichen Christen. Aber ich bitte dich herzlich, bleibe nicht bei dieser Enttäuschung stehen. Komm doch weiter zu Jesus Christus selbst und zur reinen Quelle seines Wortes. Noch einmal, Menschen müssen enttäuschen. Der Sohn Gottes enttäuscht nie. Auf ihn kann man sich in jeder Hinsicht und in jeder Situation hundertprozentig verlassen. Wissen Sie, was mich am Christentum immer und immer wieder überzeugt, was mich immer wieder sehr froh macht? Die Tatsache, dass es wohl noch nie einen Christen gegeben hat, einen wirklichen Christen, der auf seinem Sterbebett lag und dort bedauert hätte, dass er mit und für Jesus Christus gelebt hat. Ich habe noch keinen kennengelernt und noch nie von einem gehört. Was diese Menschen bedauert haben, war, dass sie nicht noch fröhlicher und noch ernster zugleich mit Christus gelebt haben. Das haben sie manchmal bedauert, aber nicht, dass sie es mit ihm gewagt hatten. Seine Treue hatte sie durchgetragen, bis aufs Sterbebett und weiter, bis zum Ziel. Aber von wie vielen habe ich gehört, die ohne ihn gelebt hatten oder nur so Namenschristentum und die am Ende ihr Leben bitterlich bereut oder manchmal sogar verflucht haben? Liebe Gäste, ich möchte ehrlich sein. Die Gemeinden, die diese Woche hier veranstalten, ich kenne die meisten der Veranstalter hier nicht, einige der verantwortlichen Männer, mit denen ich das Ganze so zusammen geplant habe in den letzten Monaten, die kenne ich, aber die meisten Menschen kenne ich hier nicht. Ich bin sicher, es sind keine perfekten Leute, es sind keine vollkommenen Christen hier in Detmold. Das sind Menschen, die haben alle ihre Fehler und Schwächen, wie alle anderen auf dem Erdboden auch. Aber ich bin sicher, sie möchten nicht bewusst Menschen enttäuschen. Jeder versagt einmal, ohne dass er es will. Oder er ist einfach zu schwach, er hat keine Kraft, irgendetwas Richtiges zu tun und macht dann einen Fehler, macht etwas Falsches. Aber Christen sind auch gar nicht Menschen, die keine Fehler mehr machen, sondern Christen sind Menschen, die zu ihren Fehlern stehen können. Das ist entscheidend. Christen sind Menschen, die gelernt haben, zu ihren Fehlern zu stehen. Gibt es hier heute Abend Männer, die gelernt haben, zu ihren Fehlern zu stehen, die sich auch einmal entschuldigen können bei ihren Frauen, bei ihren Kindern sogar, wenn es sein muss? Gibt es hier Frauen, die sich entschuldigen können bei ihren Männern? Gibt es hier Kinder, die sich entschuldigen können bei den Eltern? Gibt es hier Menschen, die sich entschuldigen können und sagen können, das war falsch, was ich da gesagt habe oder was ich getan habe oder nicht getan habe? Bitte verzeih mir. Christen sind Menschen, die haben gelernt, zu ihren Fehlern zu stehen. und sie lernen es immer besser. Hoffentlich kann das von uns gesagt werden. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich noch weitere Menschen geben, die irgendwann vom Christentum enttäuscht sind. Vom Christentum enttäuscht, hieß der erste Teil unseres Themas. Ich bin froh, dass es noch weitergeht. Von Christus überrascht. Ich habe vorhin zu Beginn von Thomas gelesen, einem der 12 Jünger. Er war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Er hatte all die Reden gehört, die besten Predigten, die je gehalten wurden. Er hatte die Zeichen und die Wunder gesehen, die Jesus getan hatte. Aber Thomas war von seinem ganzen Wesen her, von seiner Mentalität, ein Skeptiker. Das heißt, einer, der alles sehr, sehr genau nahm und sehr gründlich war und immer der Sache auf den Grund gehen wollte. Thomas, darf ich es mal so sagen, der hätte nie einen Versicherungsvertrag unterschrieben, ohne vorher das Kleingedruckte zu lesen. Ich mache das eigentlich nie. Sollte man normalerweise, ja. Aber wenn ich weiß, wer mir da gegenüber sitzt, dann unterschreibe ich das auch, ja. Aber der Thomas, das war so ein ganz gründlicher und skeptischer Mensch. Und als Christus davon sprach, am Abend vor seiner Kreuzigung, dass er bald zum Vater zurückgehen würde in den Himmel, da war es Thomas, der einhakte und sagte: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie können wir den Weg wissen? Und mit diesem skeptischen Einwand gab er Jesus die Gelegenheit zu einer der schönsten und wichtigsten Aussagen der ganzen Bibel. Meine Frau ist durch diese Worte zum Glauben gekommen. Jesus sagt, Johannes 14, 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt, Thomas, du weißt den Weg nicht? Ich bin der Weg. Aber am nächsten Tag hing Jesus tot am Kreuz, durchbohrt von Nägeln, von den Römern hingerichtet. Und da sagte sich dieser Thomas, wie kann ein Toter der Weg zu Gott sein? Gestern hat er mir gesagt, ich bin der Weg zu Gott. Heute ist er tot. Wie kann ein Toter der Weg zu Gott sein? Das passte bei ihm nicht zusammen. Und da zog sich Thomas enttäuscht zurück. Vom Christentum enttäuscht. Jesus Christus wurde ins Grab gelegt. Alles schien vorbei zu sein. Aber am dritten Tag hat ihn Gott auferweckt von den Toten. Und am Abend dieses Auferstehungstages erschien Jesus Christus seinen Jüngern, die sich verbarrikadiert hatten. Aber es waren nur noch 10. Einer hatte sich das Leben genommen, Judas. Er lebte nicht mehr, der Verräter. Und Thomas? Thomas war nicht bei ihnen. Er hatte sich zurückgezogen. Die Akte Christentum war geschlossen für ihn. Er war enttäuscht. Wie gut, dass die anderen Jünger ihn nicht vergaßen. Sie rannten zu ihm hin und bezeugten, Thomas, du glaubst nicht, was geschehen ist. Wir haben den Herrn gesehen, der Auferstandene, er ist uns begegnet. Aber Thomas reagierte mega skeptisch, würden unsere jungen Leute heute sagen, ja? Mega skeptisch, ganz skeptisch. Er sagte, macht mal halblang, mir könnt ihr so schnell nichts mehr erzählen. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Basta. Das war die Antwort des Thomas. Aber er kam mit. 8 Tage später trat der Auferstandene noch einmal in die Mitte seiner Jünger hinein und dann wandte er sich direkt an Thomas und sagte, reiche deinen Finger her, lege deine Hände in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern sei gläubig. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Thomas war der erste Mensch, der Jesus Christus Gott nannte. Gottes Sohn hatten ihn schon andere zuvor genannt. Thomas war der erste, der erkannte, Jesus Christus ist der menschgewordene Gott. Gott in Menschengestalt, der vom Himmel hier auf diese Erde gekommen ist. Er nannte ihn mein Herr und mein Gott. Und seine Erkenntnis wurde zum Bekenntnis. Mit anderen Worten, Thomas wurde buchstäblich von Christus überrascht. Hast du dich schon einmal intensiv mit der Person Jesu Christi beschäftigt? Jeder, der das tut, jeder, der nur einmal aufrichtig die Evangelien liest, die 4 Evangelien im Neuen Testament, das kann man in einer Stunde lesen. Jeder, der das aufrichtig tut, der wird von Christus überrascht. der wird erkennen, was für eine einzigartige Persönlichkeit Jesus Christus war und ist. Der Kirchengeschichtler Scott Latourette hat es mit wunderbaren Worten ausgedrückt. Er schrieb: Misst man dieses kurze Leben, Jesus wurde nur 33 Jahre alt, misst man dieses kurze Leben an den Früchten, die es in der Geschichte gebracht hat, dann war es das Leben, das auf diesem Planeten den größten Einfluss ausgeübt hat. Durch ihn wurden Millionen einzelner Personen verändert und begannen ein Leben zu führen, das er beispielhaft vorgelebt hatte. Aufgrund der eingetretenen Veränderungen wurden die Geburt, das Leben, der Tod und die Auferstehung Jesu zu den wichtigsten Ereignissen der Menschheitsgeschichte. Gemessen an seinem Einfluss ist Jesus Christus der Mittelpunkt der menschlichen Geschichte. Das ist großartig ausgedrückt von diesem Kirchengeschichtler. Das erkannten sogar manchmal Menschen, die ihr Leben lang ohne Gott gelebt hatten, Atheisten gewesen waren. Zum Beispiel der französische Kaiser Napoleon. Der war nun wirklich kein Christ gewesen, aber als er am Ende seines Lebens in der Verbannung war, auf der Insel St. Helena, da schrieb er 1821 folgende Sätze, die wirklich sehr bemerkenswert sind, die zeigen, dass er sich mit dem Leben Jesu Christi beschäftigt hatte. Er schrieb: Ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Seine Religion ist ein Geheimnis, das für sich allein dasteht und das von einer Einsicht herrührt, die keine menschliche Einsicht ist. Alexander der Große, Cäsar, Karl der Große und ich, wir haben große Reiche gegründet, aber worauf haben wir die Schöpfungen unseres Genies gestützt? Auf die Gewalt. Jesus allein hat sein Reich auf die Liebe gegründet und heute noch würden Millionen Menschen für ihn ihr Leben geben. Ich, Napoleon, sterbe vor der Zeit und mein Leib wird der Erde wiedergegeben, damit ihn die Würmer fressen. Das ist das Ende des großen Napoleon. Welch mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi, das gepredigt, geliebt, gepriesen und über die ganze Erde ausgebreitet wird. Sind das nicht großartige Sätze von Napoleon? Man könnte meinen, man könnte hoffen, er hätte das Heil noch erfasst. Das wage ich nicht zu behaupten. Aber ich sage, diese Sätze, die er niedergeschrieben hat, die zeigen, dass er von Christus überrascht wurde, als er sich mit seinem Leben beschäftigte. Weißt du, ich sehe so gerne auf Christus, dann werde ich immer und immer wieder von ihm überrascht. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich lese, wie er den Sturm gestillt hat, auf dem See Genezareth. Ich war vor einigen Wochen an dem See Genezareth. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen in meinem Leben, was es für ein großer See ist. Und da gab es Stürme rundherum, diese Berge in dem galiläischen Hügelland. Da können große Stürme kommen, die Wellen bis zu 2 Meter hoch aufpeitschen. Und da stand er auf dem Boot und hat diesen Naturgewalten entgegengerufen: Schweig und verstumme. Und es wurde ruhig auf dem See Genezareth. Und ich sehe ihn so gerne, wie er zu der Ehebrecherin sagte, die herbeigeschleppt worden war, wo die Männer schon die Steine in der Hand hatten, um sie zu steinigen: Frau, hat dich niemand verdammt? Dann verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr weiter. Ich sehe ihn so gerne, wie er geduldig mit seinen Jüngern umging, die ihn so oft enttäuscht hatten. Jesus selber hat niemand enttäuscht, aber er wurde von so vielen Menschen enttäuscht, von den eigenen Verwandten, von den eigenen Jüngern verraten und verlassen, vom eigenen Volk zum Tode verurteilt und hingerichtet. Aber er ist auferstanden und erlebt. Mehr als 500 haben ihn auf einmal gesehen. Mehr als 500 Menschen. Und als Paulus das niederschrieb, lebten noch mehr als die Hälfte von ihnen. Man konnte hingehen, man konnte fragen: Stimmt das? Hast du den Auferstandenen gesehen? Und dann hätten sie gesagt: Jawohl, das kann ich bezeugen mit meinem ganzen Leben. Ich habe ihn gesehen mit meinen eigenen Augen. Mehr als 500 auf einmal. Und Millionen haben ihn seither erlebt, wie er in ihr Leben kam und wie er es positiv verändert hat. Ein amerikanischer Prediger namens Ironside, er lebte in Kalifornien, er predigte oft in San Francisco und da wurde er einmal öffentlich herausgefordert von einem Atheisten, Er sollte mit ihm diskutieren über Sinn und Unsinn des Christentums und das Ganze öffentlich vor einem großen Publikum. Und Ironside antwortete: Okay, ich bin einverstanden, ich bin bereit, aber unter einer Bedingung. Sie bringen 100 Leute mit, die durch Unglauben, durch Atheismus zu einer nachweisbaren positiven Lebensveränderung gekommen sind. Und ich bringe 100 mit, die verkommen waren, Alkoholiker, die ihre Frauen geschlagen haben und ihre Kinder. Ich bringe Kriminelle mit und andere gutbürgerliche Sünder. Ich bringe 100 mit, die durch das Evangelium von Jesus Christus frei wurden und ein neues Leben angefangen haben. Und dann diskutieren wir. Nun, vielleicht ahnen Sie schon, wie das ausging. Zu der Diskussion ist es nie gekommen. Der Atheist, er konnte keine 100 Leute finden, die durch Unglauben eine wirklich positive Lebensveränderung erfahren haben. Ich fürchte, er hätte auch keine 10 finden können. Vielleicht hätte er nicht mal einen finden können, der durch Unglauben und Atheismus ein besserer Mensch geworden wäre. Das gibt es doch gar nicht. Aber der Prediger Ironside, er hätte nicht nur 100, er hätte Tausende mitbringen können. Mich hätte er auch mitbringen können. Dich auch? Hat es in deinem Leben auch eine positive Veränderung gegeben durch die Kraft des Evangeliums? Gott ist nur ein Gebet weit von dir entfernt, aber es darf kein Gebet eines Unentschlossenen sein. Ich fand einmal ein solches Gebet und war erschüttert. Da hat jemand so gebetet: Ich weiß meine Not und ende sie nicht. Ich weiß meine Schuld und wende sie nicht. Ich weiß meine Kette und breche sie nicht. Ich weiß das Wort und spreche es nicht. Ich weiß den Weg und gehe ihn nicht. Wie viele mögen hier sein heute Abend, die alles wissen, weil sie aus einem christlichen Elternhaus kommen und die sagen müssen: Ich weiß den Weg und gehe ihn nicht. Ich weiß das Licht und sehe es nicht. Dieses Gebet sprach von Not und Schuld. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie oft du Gott enttäuscht hast? Hast du Gott immer von ganzem Herzen geliebt und geehrt? War er Nummer eins in deinem Leben? Hast du ihm nicht vielleicht schon einmal versprochen, dass er an der ersten Stelle sein sollte? Vielleicht vor einer Operation oder als du 14 Jahre alt warst oder wann immer? Hast du immer deinen Nächsten geliebt wie dich selbst? Vielleicht erkennst du es selbst, dass du ein verlorener Sünder bist, vor einem heiligen Gott verloren. Wenn Gott dich nach seinen heiligen Maßstäben richten würde, dann müsste er dich schuldig sprechen. Er könnte dich nicht in seinen reinen Himmel hineinlassen. Er müsste dich verurteilen und verdammen. Aber das will Gott nicht. Gott liebt jeden Menschen, habe ich zu Beginn dieses Abends gesagt. Er liebt dich mit ewiger Liebe. Er hat Jesus Christus an deiner Stelle gerichtet am Kreuz. Und darum kannst du auch anders beten. Höre einmal zum Schluss dieses Gebet, wie es jemand gebetet hat, der sich bekehren wollte von ganzem Herzen, der ein neues Leben beginnen wollte mit Jesus Christus. Dieser Mann hat so gebetet: Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Obwohl ich nun schon so viele Jahre ohne dich gelebt habe, willst du heute mit mir neu anfangen. Danke, dass du alle meine Schuld und auch die Strafe Gottes über meine Schuld am Kreuz von Golgatha getragen hast. Ich bin das gar nicht wert. Ich weiß, dass ich eigentlich den zeitlichen und ewigen Tod verdient habe. Aber nun will ich dir meine ganze Last bekennen und dann kann man das aussprechen, was man auf dem Herzen hat, was an Sünde, an Schuld da ist, die man erkannt hat, die der Heilige Geist aufgedeckt hat in seinem Leben. Man kann das bekennen, im Gebet aussprechen. Dieses Gebet fuhr fort: Ich bereue meine Sünden und mein Eigenleben aus tiefstem Herzen. Reinige du mich bitte durch die Kraft deines vergossenen Blutes. Du wirst mir helfen, dass ich meine Schuld, wo nötig, auch vor Menschen in Ordnung bringe. Ich möchte jetzt für dieses und für das zukünftige Leben dein Eigentum sein. Das ist der wichtigste Satz. Ich möchte für dieses und für das zukünftige Leben dein Eigentum sein. Ich möchte dir gehören. Ich möchte dir mich übergeben, mich übereignen, mich überantworten, dich mir schenken. Ich möchte, dass du mein Herr wirst. Ich möchte, dass du von jetzt ab mein Erretter bist, mein Erlöser. Ich möchte den Weg gehen. Du hast gesagt, du bist der Weg, und ich habe es verstanden. Nicht ein Toter war der Weg zu Gott, sondern ein Toter, der auferstanden ist, der die Brücke geschlagen hat zu Gott. Und diesen Weg will ich gehen, und ich will an deine Wahrheit glauben, und ich möchte dein Leben empfangen. Willst du das auch, mein lieber Freund? Willst du das auch, mein lieber Zuhörer? Dann lade ich dich ein, heute Abend schon, an diesem ersten Abend, dein Leben Christus zu übergeben. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme höret, dann verstockt eure Herzen nicht. Wenn heute Abend der Geist Gottes mit dir gesprochen hat, dann warte nicht bis morgen. Dann denke nicht, ach, es ist noch eine ganze Woche. Dann komm heute Abend und gib dein Leben Christus. Und du wirst eine wirklich positive Lebenserfahrung machen, eine Lebensveränderung erfahren, die auch andere an dir sehen werden. Wollen wir miteinander aufstehen und zusammen beten?